Was für eine Geschichte. Würde man sie in der Zeitung lesen mit den vier großen Buchstaben, wir würden sie nicht glauben. Würde ein Privatsender eine Sendung über sie machen mit dem unpassendsten Moderator, den sie haben, wir würden sie ausschalten. Aber so? Unglaublich, staunenswert, unbegreiflich, ja wunderbar stehen wir da und fragen uns, wie kann das sein? Es ist die Geschichte von jemandem, der völlig verändert worden ist. Von jemandem, dem man nur noch ein Wunder helfen kann. Aber es ist deine Geschichte und meine. Es ist unsere Geschichte. Eine Geschichte, wo unsere Sehnsucht drin eingepackt ist. Eine Geschichte, die nach Veränderung schreit, die tiefgehend ist. Dauerhaft, diese Veränderung. Aber diese Geschichte ist weit mehr. Sie ist eine Einladung zum Leben. Vorgeschichte. Gotthilf, oder besser bekannt unter dem Namen Lazarus, liegt krank im Bett. Bis dato nichts Ungewöhnliches. Kommt vor im Leben. Und selbst, dass die beiden Schwestern Martha und Maria ihr den Bruder pflegen, löblich, wertschätzend. Aber die beste Pflege hilft nichts, es wird nicht besser, sondern es wird schlimmer. Das Unausweichliche kommt, Lazarus wird todkrank. Die beiden Schwestern in ihrer Not kennen aber einen, der helfen kann. Freunde sind sich, Freunde, die gerne mit ihm zusammen sind, die alles von ihm erwarten, ihm, Jesus, von ihm erwarten sie alles. Und sie erwarten auch, dass er kommt und ihren Bruder wieder tot, der todkrank ist, gesund macht. Was für eine Erwartung. Was für eine Hoffnung, ja, was für ein Glauben. Erwartest du das auch? Ist das auch deine erste Adresse? Wenn es dick kommt im Leben? Wenn es eng wird? Und die beiden Frauen schicken nach ihm, lassen es dringlich machen. Also nicht gestern, sondern gestern, schon vorgestern da zu sein. Und sie hoffen, er kommt und er greift ein. Kennen wir das auch? Da wird es eng im Leben und wir sind mit unserem Können am Ende. Da fällt uns nichts mehr ein, aber da war doch noch was. Ach ja, beten können wir ja auch noch. Die Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Das können wir noch und sicherlich wird er helfen. Wir sind doch auch seine Freunde und er ist unser Freund. Gell, Jesus, du hilfst doch, oder? Gesagt, gebetet und dann? Dann kommt er einfach nicht. Und dann handelt er nicht mal. Und dann wünscht er nicht mal gute Besserung. Der bleibt, wo er ist, dieser Jesus, einfach so. Wir kennen die Geschichte immer vom Ende her. Und dann tun wir uns manchmal schwer, uns hineinzuversetzen, wie denn das ist, wenn man mittendrin steckt. Wir kennen das immer so vom Ende her. Alle biblischen Geschichten, von der Kinderstunde bis zum Seniorenkreis, immer wieder gehört. Und wir wissen, es geht gut aus. Martha und Maria kennen die Geschichte noch nicht vom Ende. Die stecken mittendrin. Du betest, was das Zeug hält und Jesus bleibt an diesem Ort, wo er ist, für 2 Tage. Aushalten. Oder wie es mein Ausbilder sagt, atmen, denn das geht nahe. Atmen, das wird nämlich eng. Und Atem befreit. Wie oft erleben wir das vielleicht auch? Da betet die Gemeinde und es tut sich augenscheinlich nichts. Da steht der Hauskreis mit Tränen in den Augen da, glaubt, betet und hofft. Und mit dem Kranken wird es immer schlimmer. Und Jesus lässt sich Zeit, einfach so. Was mag in den beiden Frauen vorgegangen sein? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber vorher Lazarus. Jesus lässt sich Zeit. Und die Zeit Lazarus ist abgelaufen. Er stirbt, wird begraben, die Trauer zieht ein ins Haus und bei Maria und Martha in Bethanien ist Trauerbeflackung. Dem kleinen Ort nahe von Jerusalem, dem Ort, in diesem Haus, wo Jesus gerne Gast ist mit seinen Jüngern, Gastfreundschaft genossen hat. Aber jetzt sind die zwei Frauen allein. Bruderseelen allein. Das will verkraftet werden. Das will ausgehalten werden. Bist du gerade in dieser Geschichte drin? Spürst du das? Kannst du das nachvollziehen? Wie viele Menschen mussten das schon erleben? Da leben sie mit Jesus, kennen ihn anscheinend gut und dann werden sie enttäuscht. Da halten sie an Jesus fest, wenn das Leben läuft, und fühlen sich bodenlos fallend, wenn die Krise über sie hereinbricht. Gell, da kann man schon Groll kriegen auf diesen Jesus. Da kann einem schon mal der Kamm schwellen. Da kann man sich fragen, ob man das falsche Pferd gesetzt hat, wenn Gott nicht eingreift. Wenn der sich das einfach so erlaubt. Das sind so die verwickelten Situationen, die es geben kann im Leben. Das sind die Begegnungen, die man gerne meidet, die man nicht unbedingt braucht. Ungefragt, ohne Anmeldung. Diese Ereignisse, sie kommen und nehmen sich Raum. Einfach so. Oder wie es mir ein Freund erzählt hat, nennen wir ihn Gerd. Gerd ist Christ, er lebt in einer Gemeinde in Norddeutschland, ist dort engagiert seit vielen Jahren. Für ihn und seine Familie läuft alles gut, er ist selbstständiger Handwerker, die Auftragsbücher sind voll, was will er denn mehr erwarten vom Leben? Er hat mit seinem Einkommen sein Auskommen, es läuft. Er ist Christ in einer alteingesessenen Gemeinde. Eigenes Häuschen im Grün mit netten Nachbarn. Und neben ihm wohnt eine Familie, Vater, Mutter, 5 Kinder. Er kennt sie halt. Und er weiß, sie wohnen dort, aber mehr weiß er nicht von ihnen. Doch er weiß noch, sie sind alternativ. Sie haben mit Glauben nicht viel am Hut, aber mehr weiß Gerd auch nicht von ihnen. Er versucht auf seine norddeutsche Art, die kann sehr staubtrocken sein, wie seine Maurersteine, Kontakt zu ihnen zu halten. Man grüßt sich, wenn man sich sieht. Man begegnet sich über den Gartenzaun hinweg. Aber eins macht Gerd, er betet für sie. Und dann kommt die erste Katastrophe für diese Familie. Die Mutter von 5 Kindern erkrankt an Krebs und keine Aussicht auf Heilung. Gerd und die Gemeinde beten für sie, er besucht sie. Seine Frau kocht das Essen für die Familie. Und der Leidensweg ist lang, zu lange für alle. Und die Mutter hält durch. Und dann der Schrei mitten in der Nacht, quer durch die ganze Nachbarschaft. Der Schrei nach Hilfe. Gerd steht auf, geht ans Fenster, zieht sich Hose und Hemd an, springt zu Nachbars. Der Vater ist zusammengebrochen im Badezimmer und ist tot. Die zweite Katastrophe für diese Familie. Einfach so. Und dann steht er da, das Beten bleibt ihm am Halse stecken und der Glauben geht auf Grundeis. Sie beten für sich, sie begleiten die Kinder, stehen ihnen bei und auch der Mutter. Dritte Katastrophe. 5 Tage später verstirbt die Mutter im Kreise der Familie. Beide Eltern in wenigen Tagen verstorben, die Kinder sind allein. Und Gerd? Er betet für die Familie, begleitet sie mit auf den Friedhof, steht ihnen bei all den Dingen, die jetzt dran sind. Und er kommt ins Fragen für sich selber, wo ist Jesus hier? Was kann ich tun? Was wird er tun? Das ist so fast unfassbar wie bei Lazarus. Nur ein Unterschied, die Eltern bleiben tot. Groll auf Jesus, verständlich. Zweifel an dem Vater, der liebevoll einem nachgehen soll, nachvollziehbar. Aber gut ist, dass die Geschichte von Lazarus hier nicht endet, sondern weitergeht. Das ganze Thema heißt heute, komm heraus. Und Stefan hat sich schon die Frage gestellt, was hat es mit ihm zu tun, außer aus dem Bett rauszukommen und hier anzukommen. Komm heraus. Ja, es hat was mit dir zu tun. Nicht nur mit dir, Stefan, sondern mit dir und mir. Es hat was mit uns zu tun. Komm heraus. Erster Gedanke, komm heraus aus deinem religiösen Denken und komm hinein zum Glauben. Ich möchte den Text lesen aus Johannes 11, die Verse 32 bis 38. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich vor ihm zu Füßen und sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinenden Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Und sie antworten: Komm, Herr, sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagt: Seht, wie er ihn lieb gehabt hat. Und einige meinten doch: Dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Das ist die Geschichte. Das ist das Herzzerreißende an dieser Geschichte. Jetzt ist er endlich da, aber zu spät. Jetzt ist er da, einfach gut, aber selbst in der Gegenwart Jesu weicht die Trauer um einen geliebten Menschen nicht. Sie verflüchtigt sie nicht, sie bleibt. Einfach so. Und Jesus, er wird nicht nur empfangen, herbeigewünscht, sondern er bekommt auch noch Vorwürfe gesagt, Glaubenszweifel, hautnah. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Nichts anderes als: Mensch, Jesus, du bist schuld. Du bist schuld. Wärst du hier gewesen, müssten wir nicht durch die Trauer. Wärst du da gewesen, dann wäre es nicht so schlimm für uns. Es wäre uns das Leiden erspart geblieben, aber so? Jesus, du bist zu spät. Und Jesus hält es aus. Jesus hält aus, dass Maria in ihrem Schmerz und in ihren Tränen sich am Boden befindet. Und er hält sogar ihre Zweifel aus. Jesus kann es ertragen. Wie oft machen wir uns unser religiöses Wunschdenken einen Strich durch den Glauben? Und wie oft meinen wir mit gutem Willen, dem richtigen Gebet und der richtigen Glaubenszugehörigkeit, dass wir Gott in der Tasche haben, dass er das tut, was wir wollen? Tut er aber nicht. Er ist nämlich Gott. Er ist souverän. Religion will immer durch richtiges Verhalten das Verhalten der Gottheit beeinflussen und nutzbar machen. Glaube hängt sich aber an einen liebevollen Gott und traut ihm das Unmögliche zu, weil der Glaube diesem Gott vertraut. Religion ist berechnend. Glaubend ist Vertrauen. Was wir in diesem Text sehen, sind Menschen, die in ihrer Religion hängen, die von ihrer Sicht her Jesus einsortieren, die genau wissen, wie Gott funktioniert. Maria macht ihm Vorwürfe, die Leute zweifeln an seinem Kind, an seinem Können. Blinde hat er doch sehend bekommen, Lahme sogar gehend, aber Tote? Okay, die Tochter des Jairus hat er auch wieder hinbekommen, aber die war ja nur kurz tot. Den Jüngling zu nein, den hat er auch wieder hinbekommen. Der war bloß auf dem Weg zu seiner Beerdigung. Das zählt nicht. Lazarus, 4 Tage im Grab. Da ist Hopfen und Malz verloren. Da ist nichts mehr mit, der lebt noch. 4 Tage. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Ja, warum? Da steht hier so felsenfest eingemauert da. Wir fragen oft nach einem Warum in unserem Leben. Aber da gibt es keine Erklärung. Und alle, die kleine Kinder hatten oder jetzt haben, so im Alter von 3 bis 4, die kennen diese leidigen Warum-Fragen. Kennt ihr die? Also meine Töchter sind ja schon ein paar Tage Eltern, aber wir kannten die auch. Auf jede Warum-Frage kam die nächste Warum-Frage. Warum? Und du meinst, du hast jetzt eine Antwort. Die grinsen dich an und sagen: Warum? Auf Warum gibt es keine Antwort. Aber auf das Wozu. Auf das Wozu ja, aber nicht auf das Warum. Komm heraus aus deiner religiösen Denke hin zum lebendigen Glauben. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Komm heraus. Martha, Maria und die Leute bekommen Glaubensunterricht. Weg von der eingefahrenen Religiosität. weg von dem, das Schicksal hat es halt schlecht mit uns gemeint, hin zum Glauben an den auferstandenen Herrn, denn Jesus sagt im gleichen Kapitel, bloß ein paar Verse vorne, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und eine Martha und eine Maria bezeugen. Martha sagt, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Aber zwischen Glauben und Bekenntnis steckt eine Grabplatte. Zwischen dem auswendig Gelernten und dem Glauben steht die Realität des Lebens und hier die Realität des Todes. Aber noch was fällt mir hier auf. Jesus zeigt, man hat Gefühle. Jesus weint um Lazarus. Ein Wort an uns Männer. Es ist nicht unmännlich, seine Gefühle zu zeigen. Es ist sehr männlich, zu seinen Gefühlen zu stehen. Zu seinen Tränen. Und sie fließen zu lassen. Er nimmt Anteil an ihrem Ergehen. Er, der Gott, wo es in der Offenbarung hat, heißt, er wird abwischen alle ihre Tränen, vergießt Tränen und steht dazu. So nah ist dieser Gott. Darum komm heraus aus deiner Religion und komm zum Glauben an diesen Jesus, der das Leben ist. Ein zweiter Gedanke, komm heraus aus deinem Grab. Das ist nicht nur die Ansprache an den Lazarus, sondern an uns alle. Komm heraus aus deinem Grab. Und ich lese weiter ab Vers 38. Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor der am Eingang ein großer Stein gerollt war. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Jesus war innerlich erschüttert, als er ans Grab ging. Wörtlich steht hier, war zornig, sauer, aufgebracht. Und die Frage ist, über wen war er denn ärgerlich, zornig, aufgebracht? Was hat ihn so wütend gemacht? Wut ist auch ein Gefühl, das man zeigen darf. War er wütend über die Religion der Menschen? War er wütend über ihren Zweifel? War er wütend über die Trauer von Martha und Maria? Nein. Er war wütend, aufgebracht und zornig über den Tod. Der Tod ist nicht das Schicksal, nicht der Lauf der Welt, nicht das Ende des Lebens. Nein, der Tod ist der letzte Feind, den Gott besiegen wird. Der Tod ist das Gegenüber Gottes. Der Tod ist der letzte Feind, den Jesus besiegen wird durch seinen Tod. Jesus ist ergriffen davon, dass Menschen den Tod erleiden müssen, weil der Tod ist der Sünde Lohn. Mehr hat man nicht zu erwarten. Mehr hat die Trennung von Gott nicht zu bieten als den Tod. Im Paradies wurden falsche Versprechungen gemacht. Also haben sie den Tod erlebt. Trennung von Gott zieht den Tod nach sich. Was im Paradies noch vereint war, Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, ist durch Satan entzweit worden. Ist ihnen geraubt worden, das Leben wurde ihnen geraubt und der Tod dafür gegeben. Und das ist es, was Jesus zornig macht. Der Tod. Und er weiß, ich bin der Sieger des Lebens. Ich bin es, der diesen letzten Feind besiegen wird. Und er weiß, es wird mir mein Leben kosten. Wir sind in der Passionszeit. Wir gehen auf Ostern zu. Wir gehen auf sein Leiden und Sterben zu. Aber wir gehen auf unsere Erlösung zu. Auf die Auferstehung und das Leben. Hier ist die Auferweckung des Lazarus. Gott hilft, sein Name, so übersetzt. Lazarus gleich Gott hilft. Ein Vorgeschmack dessen, was es heißt, dass wir Lebende sein werden. Was es heißt, wenn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Was es heißt, dass am Ende der Zeit der Tod alle freigeben muss, wenn der Auferstandene rufen wird. Hier muss der Tod schon mal eine Niederlage einstecken. Wenn Christus ruft, dann kommen sogar Tote zum Leben zurück. Und der Tod guckt ins leere Grab. Und vielleicht ist das Komm heraus ein Ruf für dich, aus deiner Grabkammer zu kommen. Aus deiner eigenen Grabkammer. Aus deiner Tretmühle des Alltags. Deinen Gebundenheiten im Leben. Deinen Süchten und Abhängigkeiten. Komm heraus. Das ist nicht nur der Weckruf für einen Stefan Meyer heute Morgen, sondern ein Weckruf zum Leben für einen Lazarus. Es ist ein Weckruf für dich. Komm heraus aus deinen Gebundenheiten, die sagen, du bist nichts, du kannst nichts. Wer guckt schon nach dir? Du bist unbedeutend, du bist schwach und elend. Komm heraus aus dieser Grabkammer. Komm heraus aus deiner Selbstverurteilung und deiner Selbstverachtung, deinem negativen Denken über dich selbst. Komm heraus aus deinen Bindungen, aus deiner Angst. Was sagen die Leute? Was sagen meine Eltern, meine Freunde? Was sagt mein Ehepartner über mich? Komm heraus aus deiner Grabkammer und tritt ins Leben, in die Gegenwart Jesu. In der Geschichte von Lazarus geht es um Sehnsüchte und Durchbrüche. Geht es um Erwartungen und um ein Leben aus Gott. Es geht um die Hinwendung vom Tod zum Leben, weil Jesus uns sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Diese Geschichte der Auferweckung des Lazarus hat die Christen vom ersten Tage begeistert, sie ermutigt. So sehr, dass sie sich diese Geschichte immer wieder vor Augen malten, buchstäblich, mit Pinsel und Farbe. Ich war schon in vielen Ländern dieser Erde, aber in Rom, in dieser Stadt, war ich noch nicht. Aber wenn man in die Katakomben unter der Stadt geht, das waren die früheren Begräbnisstätten der Christen, viele von ihnen wurden verfolgt, gefoltert um ihres Glaubens willen, dann sieht man ein Motiv immer wieder, auf den Wänden und auf den Sarkophagen. Bis zu 60 Mal kann man das gleiche Bild sehen. Und das ist die Auferweckung des Lazaruses, wo Christus vor dem offenen Grab steht mit Lazarus, wo er herauskommt. Das kann man da unten sehen. Das heißt, wenn trauernde Familien vor langer Zeit diese Gräber aufsuchten, erinnerten sie die Wandmalereien an die Geschichte von Lazarus und die Auferweckung. Sie waren konfrontiert mit dem Leben, nicht mit dem Tod. Mit dem Leben. Und sie erinnerten sich, das ist ihre eigene Geschichte. Das ist meine Geschichte vom Leben im Angesicht des Todes. Was für ein Wagnis. Da steht Jesus da und betet. Und weiß, Gott erhört mich. Und er vertraut und glaubt, dass es geschehen wird. Und wir lesen das ja auch in einem Rutsch durch. Ne? Und er betet und er ruft und pup, Lazarus steht da. Das mag aber gar nicht so sein. Denn dieser Lazarus kommt nicht im Anzug daher marschiert. Zur damaligen Zeit wurden Toten fast wie Weihnachtspakete verschnürt. Eingewickelt in Leichentücher, der Blick verhüllt mit einem Tuch vor dem Kopf und zugeschnürt. Das dauert, bis so eine Leiche wieder am Leben ist. Und das dauert, bis man kleinschrittig vorwärts kommt. Mehr geht bei ihm nicht. Der macht keine großen Hüpfer. auch wenn er wieder am Leben ist, der trippelt. Aber er kommt. Er folgt dem Ruf Jesu ins Leben. Er kommt zurück. Er kommt heraus, ohne Wenn und Aber. Er kommt, weil der Auferstandene ihn ruft, weil der Lockruf der Liebe ihn ruft, weil Christus das Leben ihn ruft. Und? Hörst du sein Rufen auch? Peter, komm heraus. Ute, komm heraus. Dieter, komm heraus. Hörst du's, wie er deinen Namen ruft? Und dich bittet, herauszukommen aus deiner Grabhöhle? Weil Jesus dich ruft, komm heraus. Und dann steht er da, Lazarus, Gott hilft, und ist noch eingewickelt in Totenlagen und Binden. Der Blick vernebelt, das Tuch vor Augen, der Durchblick fehlt. Aber ihm gegenüber steht das Leben, Christus. Komm heraus, gelöst von deinen Bindungen und hinein in die Freiheit Christi. Und so heißt es, er war in Grabtüchern gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Und Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Kurz, knapp erzählt Johannes von diesem Ereignis. Es gibt kein Interview am Grab. Keine Kameras, keine Smartphones werden gezückt. Lazarus steht da, eingewickelt und der Blick verhüllt. Und dann ist und bleibt Jesus der Handelnde. Löst die Binden und lasst ihn gehen. Ein Lazarus konnte wohl aus dem Grab trippeln, aber sich selber befreien konnte er nicht. Er kann wohl dem Ruf des Lebens folgen, aber sich selber lösen kann er nicht. Was ihn bindet, er braucht dazu die Hilfe von anderen. Eingewickelt, mumienähnlich, tritt Lazarus aus dem einzigen oder mit dem einzigen, was er hat, aus dem Grab. Alles, was zählt, hat er bei sich. Und das ist das Leben. Mehr nicht und weniger auch nicht. Reines, ungezügeltes, aufgewecktes Leben. Und da ich glaube, dass wir alle Lazarus sind, können wir auch in diesen Genuss dieses Lebens kommen. Er kommt mit dem Leben davon, mit echtem Leben. Gut, er musste noch mal sterben. Das blieb ihm nicht erspart. Aber ich denke, er ist dann das zweite Mal einfacher gestorben. Er wusste ja schon, wie es geht. Und er wusste, wer auf der anderen Seite auf ihn wartet. Aber zuvor musste er ausgewickelt werden. Diese Binden, sie können für Bindungen stehen, für Glaubensüberzeugungen, die nichts mit Glauben zu tun haben, mit Lebenssätzen, denen wir uns ergeben haben. Als Lebensberater und als Traumatherapeut habe ich mit vielen Menschen unter der Woche zu tun. Und wie viele Menschen, auch Christen, sitzen mir gegenüber und können mir immer wieder sagen, das, was ich in der Bibel lese, das gilt nur für die anderen, aber nicht für mich. Ich bin es nicht wert, dass Gott mich ansieht. Ich bin es nicht wert, dass Jesus mich heilt. Ich bin es nicht wert, dass Gott sagt, ich habe deinen Namen in meine Hand tätowiert, damit ich ihn nie vergesse. Und gerade diese Menschen sind gefangen in diesen Bindungen und sie brauchen die anderen in den Zusprüchen, damit sie rauskommen, damit sie es glauben können, dass sie liebenswert sind, dass sie geliebt werden vom Vater im Himmel. Ja, sie brauchen letztlich jemanden, der sie auswickelt aus ihren Grabtüchern und Grabbinden, an der ihnen hilft zu gehen. Das kann geschehen in Gesprächen im Bistro. Das kann geschehen bei dem Gebet am Abendmahl, wenn hier vorne für euch gebetet wird. Das kann geschehen in der Seelsorge und in der Beratung. Löst die Binden der Vergangenheit. Reißt die Stricke des Todes in zwei. Und dann gehe ins Leben. Komm heraus. und tritt ins Leben. Ein Lazarus wird ausgewickelt und er geht wieder seine eigenen Schritte ins Leben, aber dieses Mal bewusster. Und ich schließe. Eine gute Geschichte informiert uns. Eine hervorragende Geschichte verändert uns. Und ich wünsche es dir sehr, dass diese Geschichte Jesus mit Lazarus und diese Geschichte Jesus mit dir dich verändert. Komm heraus und begegne ihm, der dein Leben verändern will. Amen.